Die Gece Chabar, der Iran-Podcast.
Hi, ich bin Steffi Rode.
Ich bin Adnan Tabatabai.
Herzlich willkommen zu unserer 18. Episode. Adnan, du hast gerade gesagt, wir sind jetzt volljährig mit der 18. Episode. Yay!
Ja, ich würde sagen, einen gewissen Reifegrad kann man unserem Podcast nach 18 Episoden durchaus nachsagen. Und ja, wir sind stolz. Haben ein bisschen länger gebraucht, uns wieder zu melden, aber da sind wir wieder.
Genau, wir haben ziemlich viele Themen. Natürlich müssen wir schauen auf die Atomverhandlungen gerade. Dann haben wir einiges Neues aus der Welt der Leaks und Hacks im Cyberspace. Da werden wir euch was erzählen. Wir machen ein Follow-up zu Femiziden im Iran und Gewalt gegen Frauen und einer geplanten Gesetzgebung. Schauen auf die Geburtenrate und haben dann noch ein Überraschungs-Follow-Day, was heute nicht ganz so süß ist, aber trotzdem eine interessante Debatte vielleicht auch auslöst oder ausgelöst hat.
Ja, genau. Und ich habe das Gefühl, wir müssen immer sagen, dass das Follow-Day nicht schmeckt. Diesmal ist es vor allen Dingen ein krachendes Follow-Day.
Aber gut. So viel sei gesagt als
so
Teaser.
So viel sei schon mal gesagt als Teaser. Aber ja, kommen wir zum leidigen Thema JCPOA. Aber da tut sich ja ein bisschen was.
Genau, also wir sind in der 8. Runde der Atomverhandlungen in Wien. Und da gibt es jetzt Stimmen, die sagen, das ist möglicherweise auch die finale Runde. Es gab jetzt sehr positive Wortmeldungen, unter anderem vom amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der gesagt hat, der Deal ist zumindest in Sicht. Der Vertreter von Russland, der hat auch von signifikanten Fortschritten gesprochen, eben in diesen Verhandlungen. Und es scheint eben positive Zeichen zu gehen bei den Zugeständnissen. Also bei der Frage von zum Beispiel, das sind so Unterpunkte dann, was ist mit Verzichtserklärungen der USA, dass sie Länder verfolgt, die zum Beispiel mit dem Iran zusammenarbeiten an einem zivilen Nuklearprogramm. Und da haben die USA jetzt vor einigen Tagen eben gesagt, ja, da können wir uns eigentlich wieder drauf einigen, auf sowas würden wir uns einlassen, dass wir da nicht anderen Ländern Probleme bereiten, wenn das eben eine Zusammenarbeit ist, die zivil ist mit dem Iran, mit anderen Ländern. Das heißt, eigentlich sind das doch schon ganz gute Signale, oder Adnan?
Ich finde auch, denn zu dem Reigen, den du schon erwähnt hast, würde ich auch noch einen Tweet des Hohen Repräsentanten der Europäischen Union, Josep Borrell, zählen, der gestern nach seinem Telefonat mit dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian tweetete, dass das Gespräch gut verlaufen sei und dass man wirklich einen erfolgreichen Abschluss des Abkommens in Sicht habe. Also man sieht zumindest da auch positiv auf das Ergebnis hin. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es eigentlich jetzt auch kein Zurück mehr für die Verhandlungspartner geben kann. Wer jetzt noch zulassen würde, dass dieses Abkommen scheitert, müsste sich auch ein eigenes Scheitern eingestehen. Denn es gibt zu viele positive Signale von allen Seiten, aber, und das finde ich auch wichtig, es gibt auch sozusagen das Bemühen, vor allen Dingen in Washington und in Teheran, den Hardlinern jeweils in beiden Hauptstädten gewissermaßen klarzumachen, dass man sich jetzt wieder in diesen Deal begeben wird, man aber der Gegenseite keinerlei besondere Zugeständnisse gemacht haben wird. Also mit anderen Worten, man sagt, man bereitet die Gegner des JCPOA hüben wie drüben darauf vor, dass es den JCPOA wieder geben wird, indem man sagt, aber wir geben denen ja nichts, worauf sie besonders stolz sein könnten. Und das beobachtet man durchaus von Freitagspredigten in Teheran bis hin zu Wortmeldungen von Parlamentariern, manche Kolumnisten, die jetzt irgendwie sagen, den Amerikanern wird da sicherlich kein Deut mehr gegeben, als sie von uns gefordert haben und so weiter und so fort. Insofern sind das für mich eigentlich momentan vielversprechende Signale.
Genau, das sieht man ja auch so in der Medienlandschaft, ne, dass da die Mehrheit eigentlich jetzt so in die Richtung auch von den, sagen wir eher Konservativen und Hardlinern kommentiert, im Sinne von, ja, dieser Deal ist möglich. Und wenn die Gespräche jetzt an dem Punkt doch noch scheitern, dann sind aber die USA schuld. Mhm. Also, dass das irgendwie so der Tenor ist. Wie würdest du da die Wortmeldung von Präsident Raisi einordnen? Also, Vielleicht können wir da mal kurz reinhören, was der gesagt hat, eben jetzt vor dem Hintergrund dieser laufenden Verhandlungen.
امیدمون به خوزستان است، به خراسان است، به آذربایجان است، به شرق، غرب، شمال، جنوب کشور است و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم.
Ja, wir haben ihn hier gehört bei seiner Rede anlässlich des Revolutionsfeiertags. Das war ja am 11. Februar hat sich der Revolutionsfeiertag das 43. Mal gejährt, oder der Revolutionstag hat sich gejährt. Und Raisi hat eines deutlich gemacht, nämlich, dass man diesmal im Gegensatz zu 2015 eben nicht nur noch auf Europa, auf den Westen, auf die USA blicken wird, sondern dass die Hoffnung, so sagte er es, die Hoffnung für die Zukunft des Landes obliege in den Provinzen Chorasan, Khuzestan, Aserbaidschan, in dem Norden, Süden, Westen und Osten des Landes. Und das ist eben auch die Message an Hardliner zu Hause, die quasi immer schon gesagt haben, der JCPOA ist ein Ausverkauf an den Westen. Und wenngleich es so ein bisschen negative Medienreaktionen zu dieser Rede gab im Ausland, hat mich das eigentlich eher hoffnungsvoll gemacht, weil er damit klar machen wollte, wir haben eine ausbalancierte Außenpolitik, das hat er vorher auch schon angedeutet in der Rede, und wir fokussieren uns und auf unsere Stärken, aber er hat zu keinem Zeitpunkt gesagt, ohne den JCPOA, sondern einfach nur, dass das nicht allein das ist, worauf die iranische Politik seine Hoffnung setzen wird.
Aber die spannende Frage, also zumindest für mich spannende Frage, ist ja gerade, was passiert mit diesen Forderungen, die ja das neue Verhandlungsteam nach der Wahl aufgestellt hat? Also unter anderem waren das ja, dass die USA quasi objektive Garantien gibt, die sie nicht geben oder die man nicht geben kann, dass man nie wieder zurücktritt von diesem Abkommen, ne? Und das ist ja dann so ein bisschen in die Richtung gegangen von, dass zumindest die Regierung verspricht, dass sie eben nicht einfach wieder oder eine andere Regierung nicht einfach wieder aus einer Laune heraus diese Zusage zu dem Abkommen zurücknimmt und dass da irgendwie international quasi noch fester gehalten wird, juristisch. Oder aber, dass die USA die wirtschaftlichen Sanktionen noch breiter, noch umfassender aufheben sollen.
Ja.
Was ist denn damit? Also hat man da am Ende dann so ein bisschen zu hoch gepokert? Also beziehungsweise eine Forderung gestellt, von der man schon von Anfang an wusste, natürlich kann die jetzige Regierung nicht versprechen, was die nächste Regierung tut oder nicht tut in den USA. Wie siehst du das?
Ich glaube tatsächlich, dass Iran auf der einen Seite gesagt hat, wir wollen Garantien und quasi eine Forderung auf den Tisch gestellt hat, von der sie wahrscheinlich auch selber wusste, dass die nie erwidert werden kann. Auf der anderen Seite haben ja auch die USA und auch ein Stück weit die Europäer Dinge eingefordert, wie diesmal muss die Regionalpolitik Irans Gegenstand des Abkommens sein, oder wir brauchen ein Versprechen, dass wir über das Raketenprogramm sprechen. Solche Dinge, von denen wahrscheinlich die amerikanische und europäische Seite auch wusste, dass sie darauf kein positives Erwidern aus Iran bekommen oder keine positive Antwort bekommen. So hat man gewissermaßen auf beiden Seiten ist man mit Maximalforderungen reingegangen. Ich kann natürlich jetzt nicht genau sagen, weil ich es auch nicht weiß, also nicht, weil ich es nicht sagen will, sondern man weiß letztlich nicht, ob man sich dann hier und da kreative Alternativen überlegt hat, im Sinne von, die Garantie geben wir euch nicht, liebe Iraner, aber wir geben euch dieses und jenes. Und die Iraner auf der anderen Seite gesagt haben, zum Beispiel Regionalpolitik, nein, ist nicht Gegenstand des JCPOA, aber wir reden ja jetzt mit unseren Nachbarn in den Emiraten und in Saudi-Arabien. Und so hat man sich vermutlich auf einer realistischeren Basis jetzt getroffen in den letzten Wochen, würde man ja fast sagen.
Genau, und viele Wochen scheinen ja nicht mehr zu bleiben. Zumindest ist das so ein bisschen das Narrativ des Westen und zwar vor allem auch von Israel, zu sagen, Iran kommt ja immer näher an diesen sogenannten Breakout Point, also an dem Punkt, an dem nicht nur Material, sondern auch eben Wissen erlangt wird, um eine Atombombe zu bauen, was unwiderruflich ist, also was man nicht wieder vergessen kann oder rückgängig machen kann. Und deshalb ist das so ein bisschen ja, eine zeitliche Begrenzung jetzt auch von der Möglichkeit von Verhandlungen. Und wir sehen natürlich auch parallel wieder, aber das ist, eigentlich auch eine alte Konstante, würde ich sagen, diese Muskelspiele. Also jetzt nicht nur im Iran von den Revolutionsgarden, die jetzt nochmal so sehr stolz so neue strategische Raketen vorgestellt haben. Das haben die ja in einem ähnlichen Muster schon mal 2015 gemacht. Also, dass sie da auch kurz nach dem Deal dann so eine Untergrund-Raketenanlage veröffentlicht haben oder öffentlich gemacht haben, um eben zu zeigen, so parallel quasi wird da eine gewisse Verteidigung aufrechterhalten. Wir lassen jetzt nicht alles sein. Und eben auch Israels Rhetorik, die finde ich bezeichnend ist gerade. Also da scheint sich nicht nur in der Rhetorik, sondern auch in der Strategie möglicherweise gerade was zu ändern. Zumindest wird das suggeriert, weil der israelische Premier diese Metapher verwendet hat, wo er sagt, so, wir haben bislang irgendwie, Iran ist so ein Oktopus, mit dem wir zu tun haben, so hat er es, glaube ich, ausgedrückt. Und wir kämpfen mit den Tentakeln. Also wir kämpfen mit irgendwelchen Hisbollah-Milizen und Schiiten in Syrien und so weiter oder an unserer Grenze. Aber wir kommen eigentlich gar nicht so richtig an den Kopf, also an Iran, das Zentrum selber ran. Und jetzt geht es eben darum, den Kopf des Oktopus, so hat er es dann ausgedrückt, selbst zu schwächen und eben nicht so viel Zeit mit diesen ganzen Proxys zu verbringen. Das kann natürlich jetzt auch alles nur ein rhetorischer Vorbau sein zu diesem unliebsamen, also für die Israelis unliebsamen Deal, dass man da halt maximale Bereitschaft, also Verteidigungs- und möglicherweise auch Angriffsbereitschaft signalisiert. So.
Ja, also in der Tat, ich würde sagen, dieser Aspekt Zeit ist ein Stück weit künstlich, weil Verhandlungen brauchen die Zeit, die sie brauchen. Gleichzeitig klar, Irans Nuklearprogramm läuft weiter, entwickelt sich weiter. Und auf der anderen Seite hat aber auch Iran Zeitdruck. Wir haben nee, Quatsch, Blödsinn, in 4, 5 Wochen haben wir Neujahr in Iran und natürlich braucht man da so eine positive Message. Die bringt auch Iran unter Zeitdruck.
Das wäre schön zu haben, aber das muss man ja nicht unbedingt haben, oder? Also,
Ja,
das wäre
aber
irgendwie ein nettes Geschenk, aber das ist jetzt ja kein Handlungszwang, oder?
Ja, also wenn man sich sozusagen die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ansieht, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die Kritik, die auf die Regierung niederprasselt, auch in den eigenen Medienhäusern, dann braucht man schon so einen positiven Schub.
Okay.
Deswegen, aber du hast natürlich dahingehend recht, dass das ja jetzt keine echte Deadline ist, sondern eine sich selbst gesetzte, wenn man sagt,
Ja.
Nowruz. Und was dabei dann irgendwie auch noch eine Rolle spielt, ist genau diese Nebengeräusche, die du angesprochen hast, die Nebengeräusche im Sinne von, da gibt es dann nochmal einen Raketentest, da gibt es dann nochmal Sprüche, da gibt es dann nochmal Videos, da gibt es nochmal O-Töne, die sehr bedrohlich und sehr angsteinflößend sind von allen Seiten. Aber das ist so die Geräuschkulisse, die Soundkulisse, das hast du schon gesagt, sehr richtig, die wir auch 2015 hatten. Insofern würde ich auch das jetzt in die Schublade. Es sieht gut aus mit dem Deal, packen. Aber damit deutest du ja auch schon an, dass quasi auch andere Mittel, nämlich auch so Dinge wie Cyberangriffe und so weiter, weiterhin oder das iranische Raketenprogramm und die Ausweitung der Kapazitäten, weiterhin auf der Agenda bleiben und auch vielleicht eine Konsequenz aus einem wiederbelebten JCPOA natürlich sein können.
Und da ist ja gerade richtig viel los, ne? Also diese, ich meine, gut, das berichten wir jetzt immer wieder, diese Cyberangriffe zwischen Iran und Israel in all ihren Facetten. Aber jetzt in den letzten Wochen war ziemlich viel los, ne? Vom Gefühl her.
Muss man definitiv so sagen. Also da hat sich hüben wie drüben wurden Angriffe sozusagen auf die jeweils andere Seite gemünzt. Angriffe auf Irans Nuklearanlagen, Angriffe auf Irans Tankstellen, Angriffe auf Irans Staudämme, dann wieder Angriffe auf die Wasserentsalzungsanlagen in Israel wurden Iran zugeschoben. Und jetzt gab es, und das fand ich halt wirklich krass, über Fars News, der Nachrichtenagentur, die den Revolutionsgarden angehört, ein Video, das kursierte auch auf den sozialen Medien, wo man quasi sah, dass eine iranische Hackergruppe die CCTV-Kameras in Tel Aviv quasi auf diese Kameras zugreifen konnte. Und man sah dann den Straßenverkehr und Kreuzungen und Geschäfte. Und das sind natürlich Dinge, die wirken dann auch ziemlich gruselig, wie ich finde.
Ja.
Und natürlich gab es dann halt auch Antworten auf Israel da drauf. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es gab einen Zeitungsbericht in der israelischen Tageszeitung, in der jemand sagte, ein israelischer General sagte, Iran habe Zugriff gehabt auf das Iron Dome Raketenabwehrsystem.
Wow. Nee, ja, habe ich nicht gesehen, aber wow.
Das ist natürlich, das ist dann heavy. Gut, und dann, das sind halt so die großen Dinge, und die gehören genauso zu dem Muskel zeigen, zu den Muskelspielen, die du angesprochen hast, wo man der jeweils anderen Seite zeigen kann, wie man einander halt auch nochmal richtig wehtun kann oder einander bedrohen kann.
Und es gibt ja auch noch andere, wenn wir jetzt mal weitergehen im Thema, ne? Leaks und Hacks. Also jetzt gerade im Iran wird ja auch total diskutiert über so ein Audiotape, was eben geleakt wurde. Also das hat Radio Falda in den USA eben veröffentlicht. Und bislang hat zumindest niemand das widerlegt. Also sozusagen der Sprecher der Revolutionsgarden, der da auch quasi, die Revolutionsgarden sind davon betroffen, der hat das kommentiert. Das heißt, da scheint wirklich was dran zu sein. So, das ist jetzt nicht irgendwie dementiert worden, dass es eine Fake-Aufnahme oder so ist.
Ja.
Und da geht es eben um ein Gespräch, was so ungefähr 15 Minuten lang war, im Jahr 2018 zwischen dem ehemaligen Kommandeur der Revolutionsgarden, also zwischen Mohammad Ali Jafari, und seinem Vize-Wirtschaftsberater war das, glaube ich. Mhm. Und die sprechen über so einen Fall von verschwundenem Geld, was irgendwie zwischen den Revolutionsgarden und der Teheraner Stadtverwaltung und dem damaligen Bürgermeister, der jetzt Parlamentssprecher ist, also Mohammed Borer Ali Borf, was da irgendwie verschwunden gegangen ist. Und da gab es dann die Problematik, dass ein Teil der offiziellen Gelder eben nicht mehr da war, und das sollte durch einen Fake-Vertrag versteckt werden. Und offenbar, also das ist zumindest die Behauptung dann in diesem Gespräch, wusste eben auch Qasem Soleimani, also von der RUTS-Brigade, von diesen Geldern, die da irgendwie veruntreut wurden. Das heißt, das zeigt nochmal, das Thema haben wir auch häufig, ne? Also so Korruption in diesen, also bei den Revolutionsgarden, aber auch bei anderen. Ja. Der Sprecher hat das jetzt so ein bisschen runtergespielt und meint, ach, so dick ist das gar nicht, wir haben uns ja selber drum gekümmert und wir haben sogar der Justiz da geholfen bei den Untersuchungen und so. Also das war jetzt gar nicht so dicke und da wurde nichts unter den Teppich gekehrt, mehr oder weniger.
Und in der Tat ist es ja so, dass wir gleich zu Beginn der Amtszeit Raisi das Gefühl vermittelt bekommen haben durch die Vielzahl der Leaks, die es damals auch gab, aus Gefängnissen, aus anderen Ministerien, dass da wirklich so eine Hackergruppe sehr aktiv ist. Man kann natürlich nicht sagen, ob die im Inland sitzt. Man kann nicht sagen, ob sie von politischen Akteuren, die Gegner bestimmter Leute sind, wie zum Beispiel Rolly Boff, das im Land selber steuern. Das ist sehr, sehr schwer zu ermitteln. Und in der Tat geht es hier natürlich um einen riesen Korruptionsskandal, um den damaligen Bürgermeister. Und was ich ganz interessant fand, war, dass im Grunde genommen einige dann versucht haben, aus der Ecke, die sehr Revolutionsgarden zugehörig einerseits, aber halt auch so Fans. Es gibt ja auch wirklich auch Fanboys der Revolutionsgarden, die dann halt auch versucht haben zu sagen, nehmt mal Qasem Soleimani aus diesem Gespräch heraus, der hat damit nichts zu tun, der war der Einzige, der nicht korrupt war. Also dass quasi, wie du schon sagst, irgendwie das Tape als solches gar nicht mehr geleugnet wurde, sondern eher versucht wurde, bestimmte Leute in Schutz zu nehmen. Sei es Rolly Boff, sei es Aziz Jafari, dem ehemaligen Kommandeur, oder eben Qasem Soleimani oder die Revolutionsgarde als Institution. Und es wurden alte Videos von den frühen 80ern, von früheren Revolutionsgardisten gezeigt, noch sehr jung, in ihren Mit-30ern, die halt damals sagten, unsere Militäreinrichtung wird immer gegen Korruption kämpfen. Und das hat dann natürlich auch zu Diskussionen geführt, wo sind denn die Ideale hin, die die Revolutionsgarden stets bemüht hatten. Also solche Leaks, wie du schon sagst, die werden gar nicht mehr geleugnet. Die setzen immer wieder Debatten frei. Und die Frage bleibt wirklich dann, woher kommen diese Leaks? Ich weiß nicht, ob du da für dich schon so eine gewisse Antwort hast, aber ich finde das überhaupt nicht eindeutig zu sagen, wo das jetzt alles so herkommt, aus welchem Lager.
Nee, weil man das ja immer, also ist auch immer die Frage, wie schaut man darauf? Verortet man das als strategisches Manöver? Dann kann das natürlich auch aus, sagen wir mal, dem gleichen Lager kommen von denjenigen, die da betroffen sind, aber von Leuten, die irgendwie unterlegen sind oder sich dadurch einen Vorteil erhoffen, ne? Also auch die jetzt zum Beispiel den Parlamentssprecher da zu attackieren und dessen Reputation einfach mal so richtig kaputt zu machen. Also sowas könnte man sich natürlich vorstellen. Gleichzeitig kann man auch sagen, das sind Leute von extern. Also das haben wir ja auch schon gesehen bei diesen Videos aus Evin, bei den Veröffentlichungen. Muss man nicht unbedingt jetzt im Zusammenhang sehen, aber dass da auch am Anfang der Präsidentschaft von Raisi eben klar gesagt wurde, im Zusammenhang dieser Veröffentlichung, im Sinne von, wir werden euch genau auf die Finger schauen und werden halt gucken, wie die Verhältnisse sind und werden die offenlegen. Also dass das schon so einen emanzipatorischen Charakter hatte, im Sinne von, wir sind halt die wahre Opposition und wir zeigen den Leuten, was läuft und was ihr macht als Regierung oder als Verantwortliche. Also das kann man durchaus auch dort verbuchen, ne?
Total.
Auch logisch, ja.
Und das wird eine, also surprise, surprise, es wird eine gewisse Gemengenlage sein aus echtem Manövrieren von hausinterner Opposition, von Exilgruppen im Ausland, von Geheimdiensten im Ausland. Das ist halt irgendwann auch nicht mehr festzumachen, wo das herkommt. Aber dadurch, dass sich nun mal die Kritik auch an der Wirtschaftspolitik und auch die Kritik an den wirtschaftlichen Verhältnissen so zuspitzt, kann man es sich natürlich auch vorstellen, dass man dann versucht, Leute, die dafür verantwortlich sind, jetzt tatsächlich bloßzustellen. Und ich glaube, für uns ist es dann immer wichtig und für alle Beobachterinnen und Beobachter Irans, man muss immer gucken, wem nützt ein bestimmter Leak oder wem nutzt der und wie kann man sozusagen dann darauf schließen, wo das jetzt genau herkommt. Das wird man nie abschließend beantworten können, aber ich finde es einfach unendlich spannend, wie das sich einreiht in diesen, wir haben es in unserem Vorgespräch Cyberstress genannt, genau, den es gerade so gibt.
Ja, genau, das passt da vielleicht jetzt nicht direkt rein, weil es kein Leak in dem Sinne ist, aber ein Hack halt eben, an den muss ich gerade denken, im Staatsfernsehen, ne? Da waren ja irgendwie so ein, weiß ich nicht, 10 Sekunden oder so, wurde das iranische Staatsfernsehen eben gehackt, offenbar von den Volksmujahedin. Also so eine marxistisch-neostalinistische Gruppierung, die eben anfangs bei der Revolution noch mitgekämpft hat gegen den Schah und dann eben mehr oder weniger vertrieben auch wurde oder zumindest sich nicht mehr beachtet gefühlt hat und dann gegen den Iran gekämpft hat im Iran-Irak-Krieg. Und deren beide Führer wurden dann eben eingeblendet in diesen gehackten 10 Sekunden und haben eben irgendwie tot dem Revolutionsführer gesagt oder gerufen. Und das war nicht nur beim iranischen Staatsfernsehen so, sondern auch bei einigen kleineren Radiostationen, glaube ich, oder so Channels. Da ist natürlich dann klar, der Absender, wobei man weiß es da auch nicht, ne?
Ich finde, das hat durchaus mit diesem Cyberstress zu tun, denn wo kommt das her? Und das stresst ja auch die Bevölkerung. Also ich meine, das ist jetzt ganz gleich, ob das die Volksmujahedin selber waren und egal wie verhasst sie im Iran auch sind, wenn man dann plötzlich aus dem Staatsfernsehen so etwas ausgestrahlt bekommt, was kommt als nächstes? Das ist Das ist nicht ohne, und ich finde, dass das durchaus diese ganzen Cyberangriffe auf der einen Seite, von denen wir ausgehen, das sind staatliche Akteure in Iran, in den USA, in Israel, die irgendwie dann bestimmte Operationen durchführen, dann irgendwelche wild gewordenen Hackergruppen, die vielleicht auch zusammen mit Geheimdiensten oder auf eigene Weise und mit eigenen Kapazitäten irgendwas machen. Und dann gibt's halt noch diese klassischen Leaks. Und das ist auf jeden Fall nicht ohne. Und ich finde, dass das durchaus Cyberstress ist. Und das, ich meine, das ist jetzt ohne zu sehr abschweifen zu wollen, wovor ich wirklich Angst habe, sind diese Deepfake-Videos.
Oh, gruselig.
Das wirklich, also da könnte man Adnan Tabatabai plötzlich irgendwo hinstellen und völlig glaubwürdig ihn irgendetwas sagen lassen, was der nie gesagt hat. Das ist uns ja bislang erspart geblieben, zumindest in diesem
Zumindest mit dir. Ich habe noch keins mit dir gesehen.
Ja, ich hoffe, dass es das auch nie geben wird. Aber in der Tat hast du natürlich dann diesen Aspekt auch noch drin. Was passiert, wenn auch noch Deepfakes hier und da produziert werden und man dann irgendwie Leute einfach zeigt, der Kommandeur sowieso sagt plötzlich das über Israel oder andersrum, gruselig. Aber das ist eines der Themen, das wir weiter im Auge behalten und mal gucken, wie sich das noch in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren gestaltet.
Genau, ein anderes Thema, was wir auch schon lange im Auge haben und behalten, ist das Thema Ehrenmord, beziehungsweise die ganze Frage von Femiziden, Gewalt gegen Frauen, vor allem im häuslichen Bereich, also meistens dann in der Ehe. Und da gab es jetzt einen Fall, der einfach nur krass war. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war super froh, als ich das gesehen habe. Also man sieht halt eben einen Mann, der ein Messer in der Hand hat und auf der anderen Seite eben den abgehackten Kopf. Der wird zum Glück nicht gezeigt, darüber war ich dann total froh.
Ja, ich wollte gerade fragen, genau du froh warst, aber
das
darüber,
ist halt dass man... nicht sichtbar war, weil das Foto an sich war schon so brutal. Also das war, glaube ich, in Khuzestan in der Provinz. Ein sehr junger Mann, der seine Frau gerade enthauptet hatte. Und der lacht halt so merkwürdig auf diesem Foto. Und das ist einfach nur wahnsinnig schockierend. Das hat ja auch total viele im Iran voll mitgenommen, dass man einfach irgendwie das so krass dann auch dokumentiert, offensichtlich auch. Also, und die Backstory ist natürlich auch eine, die so eine sehr klassische ist für eben Gewalt gegen Frauen. Also, dass die Frau war relativ, also das ist eigentlich ein Mädchen, ein junges Mädchen, die ist mit 12 Jahren, zumindest behauptet das eine Nachrichtenagentur und Human Rights Watch, ist die mit 12 verheiratet worden. Und das Mindestalter für Hochzeiten ist eigentlich 13 für Mädchen und 15 für Jungs. Und die ist dann eben in dieser Ehe offenbar, also wegen Androhung oder vielleicht auch schon vollzogener sexualisierter Gewalt und Missbrauch geflohen, und zwar in die Türkei. Das war so vor circa 4 Monaten, und dann hat ihr Vater sie anscheinend überredet, zurückzukommen. Und ganz kurz danach ist eben der Mann dann offenbar auf sie losgegangen und hat sie offenbar geköpft.
So, hat nicht ihr Vater sie sogar in der Türkei in Anführungsstrichen abgeholt.
Holt, genau. Und dann sozusagen ich weiß nicht, ob das unter einem Vorwand war, aber auf jeden Fall wieder so nach Hause gelockt, obwohl sie eigentlich gesagt hat, nee, ich habe Angst vor dem und da droht mir was. Und also das war irgendwie, das ist so ein, da sieht man so die ganzen Strukturen von Gewalt gegen Frauen, dass sie auch keine, und da fehlen ja dann auch die Gesetze, darüber sprechen wir bestimmt gleich noch, dass man tatsächlich auch keine Handhabe dann hat an dem Punkt, wo man merkt, okay, ich werde bedroht oder es ist schon was passiert und ich komme hier nicht raus.
Genau. Nee, das ist in der Tat, die Geschichte als solche ist ekelhaft. Das, was für uns natürlich in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig ist, ist neben der schockierenden Geschichte an sich, die Debatte, die daraus erwachsen ist. Und die Debatte, die wir schon mal diskutiert hatten, als wir über Romina letzten Sommer gesprochen hatten, als es auch einen ähnlichen Fall gab und damals sehr viel diskutiert wurde über die Gesetzeslage. Und wir haben heute dieselben Frauenrechtlerinnen, zum Teil offizielle Politikerinnen der Islamischen Republik. Also es geht hier nicht nur um irgendwelche, in Anführungsstrichen, zivilgesellschaftlichen Anwälte oder Anwältinnen und so weiter, sondern wirklich auch um Politikerinnen Irans, die halt auch sagen, die Gesetzeslage ist einfach noch nicht abschreckend genug für Verbrechen an Frauen und an häuslicher Gewalt dieser Form. Die ist natürlich in dieser Form die extremste Form. Und dann gab es ja auch wieder Wortmeldungen von Geistlichen, die dann sagten, solche Gräueltaten sind zurückzuführen auf die Inhalte, die es in sozialen Medien gibt. Und quasi so ein bisschen ablenken davon, also nicht nur ein bisschen, sondern deutlich ablenken davon, dass hier einfach ein völlig verqueres Verständnis noch herrscht in einigen Teilen des Landes. Und natürlich reden wir hier von einer absoluten Minderheit, aber es sind immer noch schockierend häufige Fälle. Und die zeigen, wie notwendig es ist, hier wirklich an dem Gesetzestext anders zu arbeiten, sodass so jemand von vornherein es absolut für undenkbar hält, erstens seine Frau zurücklocken zu lassen und zweitens sie dann natürlich auf diese Art und Weise umzubringen. Und ich meine, ihm wird jetzt ja auch vorgeworfen, er habe quasi aufgewiegelt dadurch, dass er mit einem entfernten Kopf durch die Stadt gelaufen ist und so weiter. Also ich meine, das ist ja nun wirklich der Extremstfall. Das hat auf jeden Fall nochmal vieles wachgerüttelt und wir hatten ja auch immer gesagt, wir bleiben bei einigen Themen dran, gerade bei denen es eigentlich so Bemühungen gibt, Dinge auch zu verbessern. Und da müssen wir halt auch solche Themen nochmal aufgreifen, auch wenn sie hochgradig schockierend sind.
Ja, und vor allen Dingen, also wenn man dann auch bedenkt, wie lange jetzt Frauenrechtsaktivistinnen, aber auch Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen an diesem Thema dran sind. Also es ist jetzt fast 2 Jahrzehnte, dass es da Kampagnen gibt, damit es eine Gesetzgebung gibt, um eben genau solche und andere Gewalttaten gegen Frauen zu verhindern oder zumindest dafür zu sorgen, dass die Täter eindeutiger zur Rechenschaft gezogen werden. Also das ist tatsächlich auch häufig offenbar so, zumindest in Khuzestan habe ich das gelesen, dass bei Femiziden die Familien sowohl mit dem Opfer als auch mit dem Täter verwandt sind, weil das häufig, das war hier anscheinend auch so eine Geschichte von, du wirst mit deinem Cousin verheiratet oder entfernten Cousin oder irgendwie so. Und dadurch, dass sie dann häufig Verwandtschaftsbeziehungen haben, fordern viele nicht die Höchststrafe, weil sie sowohl, das war dann so eine Erklärung, die ich gelesen habe, sowohl das Opfer als auch den Täter quasi kennen. Und dadurch, das ist sozusagen ein systemisches Problem, dadurch wird dann genau, also werden diejenigen, die das tun, häufig nicht so bestraft, wie sie bestraft werden könnten. Aber natürlich ist die, ist das Gesetz auch unter dem Standard und auch der Gesetzentwurf, der ist ja jetzt auch schon seit vielen Jahren in der Mache, ich glaube 8 Jahren. Und der soll jetzt ja nochmal überarbeitet werden, angeguckt werden.
Dadurch, dass du diese Familienbeziehungen auch nochmal ansprichst, es kann ja dann auch sein, also ich meine, das ist jetzt Spekulation, ich wage mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, was das betrifft, dass Familien einander schützen vor dem Gesetz und gewissermaßen auch gegenüber dem Gesetz sagen können, hier bitte nicht die Höchststrafe, also das, was du gerade schon angedeutet hast. Und weil ich dieses Thema wirklich gänsehautmäßig furchtbar finde, aber wir ein bisschen nah dranbleiben an dem Thema Familie, nur irgendwie natürlich anders, dachte ich, können wir vielleicht auch übergehen zu dem Thema Irans Bemühungen, die Geburtenrate hochzuschaukeln. Sollen wir uns dem noch mal kurz annehmen oder gab es für dich noch etwas zu diesem Thema Femizide?
Können wir gerne machen. Ich habe vielleicht wirklich nur diese eine Sache, was mich noch schockiert hat, also dass jetzt auch in diesem neuen Gesetzentwurf immer noch bestimmte Formen von genderbasierter Gewalt wie Vergewaltigung in der Ehe und auch Kinderehe nicht kriminalisiert werden sollen. Also es gibt irgendwie andere Zugeständnisse, also dass man so eine einstweilige Verfügung machen kann, dass die Person einem nicht so nahe kommt und dass es Spezialeinheiten bei der Polizei geben soll. Also Sachen, wo man sagt, okay, das ist ein Fortschritt, aber diese grundlegende Frage, also Vergewaltigung in der Ehe und Kinderehe, das scheint offenbar immer noch der Knackpunkt zu sein, wo der Gesetzentwurf immer noch nicht vorsieht, dass das kriminalisiert wird. Und das Finde ich schon echt bemerkenswert,
Ja.
nach all dieser Zeit und all diesen Fällen, ehrlich gesagt, und diesen ganzen Aktivismus.
Genau, weil das war auch, ich erinnere mich gut daran, dass wir das genauso auch diese fehlende Kriminalisierung. Man kann dann am Ende von irgendwelchen Strafmaßnahmen und so sprechen, aber es ist einfach noch nicht explizit genug als
Genau.
krimineller Akt. Und es gibt dann immer noch irgendeinen interpretativen Spielraum, das Ganze dann irgendwie doch als Familienangelegenheit zu deklarieren. Und das ist für viele einfach unerträglich, logischerweise.
Aber du, jetzt haben wir ausführlich geredet über das Thema. Jetzt können wir gerne zu deiner Geburtenrate kommen. Ich habe das Gefühl, darauf hast
Also,
du mehr Lust.
nee, das ist ja in mancher Hinsicht ähnlich irritierend, in Anführungsstrichen, denn wir hatten schon mal darüber gesprochen, glaube ich, dass das Iran zur Kenntnis nimmt, dass die Gesellschaft altert und dass Iran schon lange nicht mehr eine junge Gesellschaft ist. Dass das, was die Altersstruktur noch vor 10 Jahren war, wenn man sich die angesehen hat, wirklich wie eine Pyramide. Je jünger die Altersgruppe, desto mehr Menschen. Das ist nicht mehr so. Das sieht eher aus wie ein Tannenbaum jetzt. Es gibt wirklich eine kleine Lücke, denn in Iran bekommt man einfach weniger Kinder. Man bekommt später Kinder, man bekommt weniger Kinder. Und obwohl das manche für mich völlig fehldeuten als Modernisierung, die man irgendwie auch noch positiv deklariert, ist der Grund dafür einfach, dass sich Paare erst in den späten Mit-30ern überhaupt leisten können, ein Kind zu bekommen, wenn überhaupt dann auch nur eins, maximal zwei und nicht wie früher halt mehrere. Und da gibt es verschiedene Bemühungen, die man jetzt zur Kenntnis genommen hat, vor allen Dingen mit der neuen Regierung, mit dem neuen Parlament zum Beispiel, dass Verhütungsmittel nicht mehr subventioniert in Apotheken zu haben sind, teilweise umsonst. Also man ignoriert vollkommen, dass natürlich Verhütungsmittel auch vor sexuellen Krankheiten schützen sollen. Geschlechtskrankheiten meine ich natürlich. Und dass man jetzt dazu sogar übergegangen ist, und da wollen wir uns den guten Minister für Stadtplanung anhören, Herr Rustam Gossemi, der nämlich ein besonderes Incentive in petto hat für Familien, die mehrere Kinder haben wollen. Hören wir uns das mal kurz an.
تصمیمی که گرفته شد برای اینکه کسانی که در واقع فرزند چهارم رو داشته باشن یک قطع زمین رو ما در شهرهایی که زمین داریم یا شهرکهایی که در واقع زمین در متعلق به دولت هست رو بهشون واگذار کنیم.
Ja, denn der gute Herr Rossemi sagt hier, Familien, die ein viertes Kind bekommen, können sich online registrieren, um Grundstücke, die sozusagen in Regierungshand sind, dann in den verschiedenen Städten des Landes zugewiesen oder quasi geschenkt zu bekommen. Das heißt, hier motiviert man Leute oder Familien dazu, mehrere Kinder zu haben. Ab dem vierten Kind kriegen sie sogar ein Grundstück vermacht. Das ist ein gewisser Anreiz, der natürlich so ein bisschen zynisch daherkommt bei den wirtschaftlichen Verhältnissen, die es im Moment gibt. Aber ja, kann man ja mal anbieten. Oder wie siehst du das?
Ja, ich frage mich auch, was für Grundstücke das dann sind, ehrlich gesagt. Also,
Ja, auch das ist
weil
eine gute Frage.
die Lage ist ja gerade so dramatisch, dass ich das noch nicht mal für unrealistisch halte, dass viele Leute das zumindest versuchen würden. Und dann sagen so, ey, wenn wir viele Kinder haben, dann haben wir immerhin irgendwo einen Ort, der uns gehört, wo wir wohnen können und müssen hier nicht mehr dieses ganze Mietending und sonst was mit oder können das Haus nicht zu Ende bauen oder whatever, oder? Also, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich darauf einlassen würde.
Ja, du hast sicherlich recht. Es gibt ja schon verschiedene Anreize, also dass man günstiger an Kredite kommt, dass man staatlichen Zuschuss bekommt für Bausparverträge und den Kauf eines Hauses und so weiter. Und jetzt käme das quasi dazu. Ich finde halt, wenn wir uns kurz überlegen, wo die Geburtenrate liegt, finde ich halt, 4 Kinder ist fast schon zu hoch angesetzt, wenn ich das so sagen darf.
Ja,
Also
es
wenn
ist
man das,
sehr.
ne? Ich meine, das ist jetzt nur eine Geschichte, ein Teil-Episödchen von diesem Versuch, den es in der Islamischen Republik gibt, den Bevölkerungswachstum wieder anzukurbeln. Und ich finde, neben den anderen Themen, die wir so im Auge behalten, sollte dies jetzt auch dazugehören, weil man hier wirklich einen Trend sieht. Manche Sachen sind auch gar nicht, ich will auch nicht immer sagen, dass das alles zynisch, absurd und sonst wie ist. Es gibt ja auch Dinge, die sind wirklich familienfreundlich gedacht und die muss man dann auch nicht immer direkt schlecht reden. Aber wenn hier sozusagen man momentan ein Phänomen hat, dass Familien fast nur noch ein Kind bekommen oder zwei, ist sozusagen diese Schwelle von 4 Kindern. Und dann die Frage, die du auch gestellt hast, von welchen Grundstücken spricht man hier? Klar, es gibt sehr, sehr viel staatlich in staatlichem Besitz und vieles davon ist auch überhaupt nicht in irgendeiner Form kriminell, korrupt oder sonst wie. Und wenn man das dann irgendwie Familien übergibt, then so be it, ist ja irgendwie auch schön. Aber nichtsdestotrotz, das Ganze hat halt diesen Hintergrund, dass man die Familie im Iran stärken will und irgendwie, und das hat auch Rossemi in dieser Interviewsequenz vorher auch gesagt, es hier wirklich darum geht, die Bevölkerung Irans wachsen zu sehen.
Also, ich meine, da bleiben wir einfach dran und schauen mal, ob tatsächlich es ein paar Leuten gelingt, an so Grundstücke zu kommen. Ich bin da irgendwie skeptisch. Also, dass das dann so.
Ja, und ich meine, wie das dann.
Dass man dann auch dort wohnt, wo man ungefähr arbeiten kann, dass es nicht irgendwo mitten in der Wüste ist oder so. Weißt du, wo du dann gar keine Anbindung hast und dann lebst du mit deinen 4 Kindern und hast keinen Job.
Wie das im Praktischen aussieht, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Also, zack, 4. Kind kommt zur Welt, Online-Tool ausgefüllt und dann, wie lang dauert's? So. Also, ich meine, das sind ja nochmal ganz andere Fragen, aber. Das sozusagen nochmal so als kleine Teilbemühung, die Bevölkerungszahlen in Iran wieder hochschrauben zu lassen.
Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich schon beim Follow Dill. Ich wage mich nicht zu sagen, dass es knallt, aber ich glaube, es ist ein bisschen so, oder?
Ja, es ist tatsächlich schon einen Monat her. Da hat es auf einer Reiseroute auf den Straßen Irans sehr heftig geknallt. Es gab eine Massenkarambolage, weil eine Strecke sehr neblig war. Ich habe gerade unverschämterweise nicht auf dem Zettel, wo genau das passiert ist, aber es ist auf jeden Fall zu einer Massenkarambolage gekommen. Es haben 4 Menschen ihr Leben verloren. Es sind Dutzende verletzt worden. Und was für mich bezeichnend war die Pressekonferenz, die kurz danach der Polizeichef des Großraums Teherans, das würde auch erklären, wo in etwa dieser Unfall passiert ist, das Interview, das er gegeben hat und einen ganz interessanten Punkt über die Sicherheitsqualität iranischer Autos von sich gab. Diese Worte wählte der gute Mann.
متاسفانه خب 4 فوتی داشتش و بررسی که همکاران ما کردن هیچ کدوم از این خودروهایی که تو این حادثه بوده ایربگش باز نشده اگر ایربگ باز میشد ما شاهد در واقع مجروحان کمتری بودیم در برخورد از تصادفاتی که در واقع تو این مخش صورت گرفته
Ja, der Polizeichef sagt hier nämlich, was ihn besonders verwundere, ist, dass bei keinem der Autos die Airbags aufgesprungen sind. Was darauf hindeutet, dass diese Autos eigentlich per Ausstattung einen Airbag hatten und dass das große Fragen aufwirft, wie überhaupt die Sicherheitsqualität der iranischen und in Iran produzierten Autos betrifft. Und das hat auch eine heftige Diskussion danach ausgelöst und die ganze Automobilindustrie wurde heftig angegriffen von Politikern, von Medien etc. Auch die Vertreter der Automobilindustrie haben sich versucht, zu Wort zu melden, um Schaden abzuwiegeln. Aber das war auch nochmal ein Fall, wo immer mehr namhafte Politiker auch sich zu Wort gemeldet haben und beklagt haben, dass die Qualität der in Iran produzierten Autos, sowohl der, die Eigenmarken sind, als auch die dort montiert werden, einfach katastrophal ist, wie sich in einem solchen Unfall gezeigt hat.
Und das zeigt sich tatsächlich auch so ein bisschen, zumindest kann man es lesen, rauslesen aus den neuesten Statistiken, ne? Also dass die Todesrate bei Autounfällen im Iran jetzt im letzten Jahr um 10% ungefähr angestiegen ist. Wow, also da sind 17.000 Menschen in den vergangenen 12 Monaten, also des letzten Jahres eben, gestorben. Das ist wahnsinnig viel. Ist ja sowieso so, dass Iran relativ hoch eingestuft ist auf dieser Skala von gefährlichste Länder für Autofahrer und so weiter. Aber da scheint es auf jeden Fall einen Anstieg zu geben und da hinzu kommt offenbar noch, dass die Statistiken gar nicht so richtig genau sind, beziehungsweise manipuliert werden, weil es jetzt so 2 neue Kategorien da irgendwie gibt, wie das gemessen wird. Und dadurch sind es im Zweifel noch zu wenige Fälle, die tatsächlich dann da einfließen jetzt in diese Berechnung mit dem 10% Anstieg. Das ist schon, also gibt einem schon zu denken, weil man kennt das ja irgendwie aus dem iranischen Straßenverkehr, so dass das, dass man da immer mal wieder auch im Taxi oder so einen Unfall hat. Das heißt, das ist schon als Standard irgendwie total gefährlich. Und wenn das jetzt noch mal mehr wird, also auch die Totenzahlen so nach oben gehen, das ist schon richtig krass eigentlich.
Das ist, ich meine, da muss man natürlich noch andere Statistiken hinzufügen. Gab es jetzt aus irgendwelchen Gründen mehr Verkehr mit Autos, weil Busse Klar, und so
weil
weiter,
Corona.
Wegen Corona und so. Aber gut, das blenden wir jetzt mal kurz aus, aber trotzdem, ganz unabhängig davon, die Tatsache, dass man hier jetzt mal sich mit der Qualität der iranischen Automobilindustrie kritisch auseinandergesetzt hat, was zweifelsohne, und da würde ich auch immer quasi für einstehen, beeindruckend ist, ist, dass ein Land wie Iran unter diesem Sanktionsregime der größte Automobilindustrie oder der Automobilhersteller der Region des Mittleren Osten ist. Aber irgendwann stellt sich natürlich auch die Frage nach der Qualität dieser Automobile. Und vielleicht darf ich das hier noch kurz einwerfen. Es gab auch, fand ich sozusagen als Follow der Zusatz, es gab ein Treffen vom Revolutionsführer mit ganz vielen Unternehmen der iranischen Industrie und auch iranischer Firmen, die quasi so diese Eigenproduktion, die ja vom Revolutionsführer als großes Ziel ausgerufen wurde. Es soll weniger importiert werden, auch in Haushaltswaren und so weiter. Und was ich ganz interessant fand, war, dass der Revolutionsführer da sehr explizit sagte, er prangere an, dass diese Unternehmer es quasi ausgenutzt hätten, dass der Revolutionsführer sich stark eingesetzt hat für dieses Protektorat, also weniger Importe. Und dass die Unternehmen dann aber dazu hingegangen sind, ihre Preise zu erhöhen. Und logischerweise haben sie das gemacht, weil es gibt ja keinen Wettbewerb mehr, also können sie ihre Preise hochschießen lassen, dass aber gleichzeitig die Qualität nicht unbedingt angestiegen ist. Und das, denke ich, knüpft sich ganz gut an diese Diskussion um die Autos, die in Iran produziert werden. Die werden von Tag zu Tag teurer, aber die Qualität wird einfach nicht besser. Und das sind auch Dinge, die ja auch nochmal eine sehr kritische Debatte entfacht haben.
Und das ist dann genau tatsächlich ja das, was man begrüßen kann. Ne? Also das gab es ja schon mal, vor vielen Jahren war das tatsächlich, wo eine Frau in einem Porsche in Teheran gestorben ist. Und das hat dann eine Debatte ausgelöst über diese Frage von, was für Autos fahren die eigentlich und warum ist unsere Gesellschaft so gespalten in Arm und Reich und so weiter. Also da gibt es häufiger Anlässe, also jetzt Autounfälle, die dazu führen, dass ernsthaft dann ganz grundlegend diskutiert wird. Das ist eigentlich begrüßenswert.
Genau, und ich meine, man kann immer sagen, warum muss immer erst was Heftiges passieren, damit es diese kritischen Debatten gibt, aber zweifelsohne gibt es diese kritischen Debatten und das ist, denke ich, das finde ich auch, ist definitiv etwas Positives, um auch auf einer positiven Note vielleicht diese Episode zu einem Abschluss zu bringen.
Genau, und damit sind wir tatsächlich am Ende dieser erwachsenen 18. Episode.
Yes.
Und wir danken euch sehr fürs Zuhören. Ich danke dir auch sehr, Adnan, dass du am Start warst und bis zum nächsten Mal.
Genau, wir schauen mal, ob wir es noch in diesem iranischen Kalenderjahr schaffen. Wir nehmen es uns fest vor. Alles klar, bis zum nächsten Mal.